Unser DAXEN Podcast wird gesponsert bei ESN Elite Sports Nutrition.
Herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jean-Claude Mpassi und ich sitze hier mit
Raf Camora.
Monsieur Ragucci, wie geht's Ihnen?
Sehr, sehr gut, danke schön. Ich bin sehr, sehr froh und auch ein bisschen aufgeregt vor dem ersten DAXEN Podcast, also vor der ersten Folge, unserer Pilotfolge. Und ja, Mann, geiles Gefühl trotzdem.
Du hattest ja schon länger die Idee, einen Podcast zu machen. Jetzt sitzen wir hier. Wie kamst du drauf?
Naja, in erster Linie war ich eigentlich immer ein relativ interviewscheuer Typ. Also ich habe immer Interviews relativ ungern gemacht, vor allem mit Kamera und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, dass ich voll Bock habe auf Radiointerviews. Und dadurch, dass man nicht jede Woche in irgendeiner Radiostation sitzen kann und reden kann und sagen kann, ey, habt ihr auch Zeit für mich zum Reden? Dachte ich mir eigentlich, Podcast die perfekte Alternative. Und dann habe ich es mal versucht vor 5-6 Monaten hier mit OMR. Und es hat sich gut angefühlt, weil es für mich ein bisschen dieses Radio-Feeling hat. Irgendwie ist es ernsthaft, seriös, aber trotzdem kann man sich auch ein bisschen frei bewegen und über das reden, wozu man Bock hat. Und die Leute entscheiden selber, ob sie weiterhören oder nicht. Das ist ganz geil.
Die meisten Leute werden dich erkennen, aber für die, die dich nicht kennen, vielleicht jemand, der jetzt deine tiefe Stimme zum ersten Mal hört, du bist natürlich...
Tennisspieler. Tennisspieler von Beruf, Hobby Psychologe und nebenbei habe ich eine Pizzeria aufgemacht gerade. Ja, nee, ich bin Musiker, schon seit gut 20 Jahren, also eigentlich aus Wien. Also ich bin ein Wiener Musiker, der 2006 nach Berlin gegangen ist, sehr lange, sehr hart an seiner Karriere gearbeitet hat und Gott sei Dank hat es 10 Jahre später geklappt. Also die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich seit Palmos Plastik ohne mein Team 2016 und die Die Hards Fans kennen mich seit dem Album Therapie vor dem Album. Ein sehr depressives Album vom Jahre 2008.
Du hast ja eh schon mal einen Podcast bei OMR gemacht, wo du ein bisschen über deine Businesses geredet hast. Da machst du ja relativ viel. Hast auch ein Buch geschrieben, zwei Bücher geschrieben, hast verschiedene Projekte auf die Beine gestellt. Was ich immer sehr schätze an dir ist, dass du so ein bisschen so die Definition von einem, ich glaube man sagt Macher bist, das heißt, wenn du eine Idee hast, versuchst du sie sehr schnell umzusetzen. Und es gibt bestimmt einige Projekte, über die wir im Laufe dieses Podcastes und den ganzen Folgen auch noch reden werden. Damit die Leute aber erstmal, bevor wir loslegen, so ein bisschen Gefühl bekommen, wer da noch sitzt.
Also ich. oder wer du bist.
Wer neben dir also, da noch sitzt. Okay, ja. Wie gesagt, wir kennen uns mittlerweile seit 4 Jahren.
Ja. Gefühlt länger. Also gefühlt weiß ich schon länger, wer du bist. Aber wir kennen uns erst eigentlich seit 4 Jahren. Ja.
Haben uns vor 4 Jahren kennengelernt. Ich komme eigentlich aus der Modeindustrie. So haben wir uns auch, glaube ich, kennengelernt. Damals wolltest du deine Corbeau-Sachen in einem Department-Store in Wien platzieren.
Genau.
Das war dann ein Anruf und dann ist es mehr oder weniger ein paar Wochen später auch geschehen. Und so richtig kennengelernt haben wir uns dann in
Dubai.
In Dubai, war 2021. 2021.
Ja, im Januar 2021. Ich bin sehr gut mit Jahreszahlen. Habe ich vorher schon gesagt. Also es war, wenn ich genau grabe, weiß ich sicher noch, dass das genaue Datum. Also ich weiß noch, es war in Dubai 2021, da als wir alle sozusagen rübergeflüchtet, unter Anführungszeichen. Da war Corona gerade. Da waren wir alle dort.
Und dort haben wir sehr viel Zeit verbracht. Dann habe ich angefangen, so ein bisschen deine Interviews zu machen.
Genau.
Fast forward, jetzt sitzen wir hier. Und was ich spannend finde und was, glaube ich, auch spannend ist für die Leute da draußen, ist... Ich würde sagen, wir haben eine sehr erwachsene Beziehung, wenn ich das so sagen kann. Das heißt, eigentlich verbringen wir meistens die meiste Zeit miteinander, wenn du so ein bisschen ruhig machst. Mhm. Ja, wenn du mal weg bist, so wie jetzt.
Du kriegst schon auch ein bisschen, also wir berühren auch ein bisschen die andere. Also zum Beispiel, wenn wir uns bei Partys sehen, sehen wir uns noch am Anfang der Party und dann am Ende sehen wir uns. Also wir sind ja auch... ich will nicht sagen verschwägert, aber deine Frau ist mit meiner Schwester befreundet, so man kennt die Familie, dies, das und ja, also.
Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass es, glaube ich, viele Dinge gibt, über die wir reden können, die ich von dir weiß, die so ein bisschen unter dem Radar passieren, die sicherlich auch sehr, sehr interessant sind. Und deswegen gibt es auch einen Grund, warum du das Ganze Dark Zen Podcast genannt hast. Du hast ja schon ein Buch geschrieben, wo du ein bisschen auf dieses ganze Dark Zen-Thema eingehst, so ein bisschen Ikigai, was dir sehr geholfen hat. Ikigai, für alle, die es nicht wissen, ist so ein bisschen so die Quersumme von dem, was du liebst, worin du gut bist, womit du dein Geld verdienst und was du für andere tust. Das heißt, dass man so ein bisschen seinen Weg findet. Und da hast du dir gedacht, dass wir pro Folge uns so ein bisschen ein Thema raussuchen und immer über ein
Prinzip.
Über ein Prinzip sprechen, ganz genau. Und heute legen wir los mit Ikigai ist unantastbar.
Genau. Also für die Leute nochmal ein bisschen auch, um dieses Dark Zen-Thema allgemein zu erklären. So, was bedeutet Dark Zen? Was heißt das? Also erstmal bedeutet Dark Zen gar nichts. Also das ist ein Wort, das frei erfunden ist. Also es gibt nicht irgendeine krasse Dark Zen-Philosophie, die ich irgendwie aus Thailand oder so mir angeeignet habe, sondern Dark Zen ist erstmal ein frei erfundenes Wort. Für mich, wie ich in dem Buch geschrieben habe, was meine Hardcore-Fans kennen, weil ich es mal in einer Box drin hatte. Ich finde, alle Dinge werden greifbarer, wenn du denen ein Symbol gibst oder irgendeinen Namen. Und deswegen habe ich einfach Dark Zen, meine Zusammenfassung aller Prinzipien, die ich in irgendwelchen Büchern gelesen habe oder auch in Therapiegesprächen und so weiter. Also ich habe mich wirklich mit diesem Selbstoptimierungsthema ein bisschen auseinandergesetzt, ohne dass ich jetzt anhört wie irgendwie Andrew Tate oder was weiß ich was, sondern so wirklich Selbstoptimierung in einem gesunden, nicht toxischen Weg. Also ich bin nicht der Meinung, dass man unbedingt Millionär werden muss. Ich bin nicht der Meinung, dass man unbedingt Sixpack haben muss. Das ist so für jeden so sein Ding. Aber ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass wichtig ist, dass jeder mit sich selbst im Reinen ist. Ja? Und Dark Zen bedeutet halt so viel wie das Dunkle, deine dunkle Seite oder deine Seite akzeptieren, die vielleicht von anderen Leuten gar nicht so als selbstverständlich gesehen wird. Weißt du, so viele Leute haben manche Vorlieben, die andere Leute vielleicht gar nicht verstehen. Und dadurch, dass sie dann immer sehen, okay, man wird deswegen, keine Ahnung, geblamed oder was weiß ich was, fangen sie an, eine Seite an sich abzustoßen, ihre sogenannte dunkle Seite. Und Dark Zen war für mich halt wichtig, dass auch wenn du in dir vielleicht Dinge mit dir trägst oder Dinge machst, die vielleicht von der Gesellschaft nicht so akzeptiert werden, wie auch immer, ist es wichtig, dass du selbst sie zumindest akzeptierst. Und in meinem Beruf, in dem ich bin, gehen wir ja quasi mit nicht nur mit einem Fuß durch die Dunkelheit, sondern wir gehen mit drei Beinen durch die Dunkelheit. Und wenn du dich dagegen immer wehrst und sagst, nee, aber eigentlich bla bla bla, verwirrst du dich selbst. Und deswegen bin ich dann irgendwann auf dieses Thema gekommen und mir gedacht, ey, weißt du was, irgendwie gehört es ja auch zu mir, die Dunkelheit gehört zu mir. Und es ist nur ein Weg, wie du damit umgehst und was du überhaupt als Dunkelheit definierst. Und das ist Dark Zen, erstmal basic, Dark Zen, deswegen Copyright by, by. Ja. Und eine dieser Prinzipien sozusagen, also es gibt 15 Dark Zen Prinzipien und das erste Prinzip und auch ein super wichtiges Prinzip ist das Ikigai ist unantastbar Prinzip. Ja. Und Ikigai ist, ich glaube, du hast es vorher schon gesagt, oder?
Ikigai ist unantastbar.
Genau, und hast du schon erklärt, was Ikigai
ist? Ich habe erklärt, okay, was Ikigai ist, ja.
Du wirst sehen im Laufe der Podcast-Folgen, dass mein Gehirn immer sich nur Sachen merkt, die 2 Minuten vorher passiert sind oder 5 Jahre vorher. Alles andere vergesse.
Aber man muss dazu sagen, als du das Buch geschrieben hast, habe ich dich ja auch davor interviewt.
Stimmt, du kennst Dark Zen genauso gut wie ich.
Voll, also ich habe alles, was eigentlich alles, was du rausbringst, habe ich eigentlich vorab schon mal gelesen oder gehört.
Oder vielleicht geschrieben. Also vielleicht sitzt hier neben mir der wahre Raf Camora, vielleicht sitzt neben mir der alle meine Texte schreibt, man weiß nicht. Vielleicht singt er auch in Wirklichkeit.
Und Milli Vanilli.
Milli Vanilli, vielleicht bin ich nur Vanille. Ich wusste übrigens nicht, dass das Deutsche sind, Milli Vanilli. Also ein Franzose, ein Deutscher, ich dachte, es wäre ein Amerikaner. Okay.
Crazy, ja?
Zurück zu Ikigai.
Habe ich dich ja interviewt und damit du nochmal so ein paar Ideen sammelst zu dem Buch und guckst, dass der rote Faden auch passt. Und irgendwann, als das Buch draußen war, ist mir so ein Gedankenblitz gekommen abends, wo ich auf der Couch saß, wo ich dir deine Sprachnachricht geschickt habe, ey, eigentlich, weil du hast das Buch sehr auf dich bezogen. Ja. Auch wie du es jetzt erklärt hast, dass du deine dunkle Seite akzeptierst und, genau, und für dich so Progress machst. Aber im klassischen Ikigai, das heißt, wenn jeder mal jetzt Ikigai googeln will, dann findet er so eine geile Grafik, die das eigentlich, die das eigentlich erklärt, kann ja jeder nebenbei mal machen, findet man ganz rechts auch noch einen Punkt, der mit einem selber nichts zu tun hat, sondern wo es eher darum geht, okay, was gibst du zurück, was ja in der asiatischen Kultur sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und dann, den hast du eigentlich bei deinem Buch komplett rausgenommen.
Weil ich ein egoistischer Mann bin. Es geht nur um mich. Darksein ist die Regel, wie tust du dir selbst gut?
Ja. Aber ich bin dann auf den Trichter gekommen, eigentlich alles, was du machst, ist auch irgendwie für die anderen Leute. Genau. Sei es jetzt, du schreibst einen Text, der vielleicht jemandem hilft, eine dunkle Zeit zu überwinden. Oder selbst der Podcast, der den Leuten wenigstens was mitbekommt. Ja. Also eigentlich machst du die ganze Zeit unbewusst auch Dinge für andere.
Darum geht es ja immer so, hilf den anderen, hilf dir mal selbst. So, das ist genau so das Ding. So. Aber Ikigai, so das Große, also das, wie ich Ikigai selbst interpretiert habe, weil ich habe ein Buch gelesen, ich glaube auf Englisch, und dadurch, dass mein Englisch nicht so gut ist, habe ich wahrscheinlich die Hälfte einfach falsch verstanden. Wahrscheinlich war es ein Dragon Ball Buch und es ging um was ganz anderes. Aber das, was ich als Ikigai verstanden habe, war, wie gesagt, die kleinen Dinge im Leben, die dich glücklich machen. Ja, und
was auch die erste Regel ist,
was Ikigai ist. Genau, und das ist für mich einfach eine Sache, die ich gelernt habe. Und deswegen steht auch wirklich, ist unantastbar. Das habe ich schon mit Grund so ein Wort verwendet, weil es für mich wirklich unantastbar ist. Um eine kleine Metapher darum zu bauen. Wenn du in einer Fischerhütte wohnst, ich meine meine Metaphern, in einer Fischerhütte wohnst, ja, und du angelst jeden Tag deine kleinen Fische. Und du bist super happy, weil jeden Tag siehst du, da ist ein Berg vor dir, und jeden Tag siehst du, wie die Sonne aufgeht. Um einen ganz bestimmten Tageszeitding gehst du raus und du siehst die Sonne aufgehen. Und dann kommen zwei springende Fische und die siehst du jeden Morgen in der Früh und du denkst dir, boah, was für, what a time to be alive. Du freust dich über diese zwei Fische und über diese Sonne, die hinten rauskommt. Das ist sozusagen ein Ikigai. Das ist eine Freude, das ist eine Lebensfreude, die du bekommst. Wenn du danach dann, weil du ein guter Fischer bist, vielleicht ein Angebot bekommst, dass du auf irgendeine Luxusjacht gehst und du kannst dort, keine Ahnung, was, Haie fischen, oder ich, okay, darf man wahrscheinlich nicht mal sagen, so Haie darf man nicht fischen, aber irgendwelche krassen Fische fischst, die interessant
krassesten
sind,
Fisch,
den krassesten Fisch, goldene Fische, dann ist es halt so, du stehst auf dieser Luxusjacht, du fischst, aber du hast den Berg nicht, du hast nicht die Sonne, die dahinter aufgeht, du hast nicht die zwei Fische, die rausspringen, die dich begrüßen jeden Tag. Das heißt, dir fehlt, obwohl du eigentlich rein für vielleicht dein Instagram oder deine Umwelt vielleicht das krassere Leben hast, dir fehlt dieses eine kleine Lebensgefühl. Und deswegen ist halt super wichtig, meiner Meinung nach, in meinem Leben habe ich gemerkt, wenn mir meine Ikigais fehlen, macht das meinen Tag weniger gut. Mein Tag macht es unglücklicher und es geht mir, also ich bin ja ein sehr erfolgsorientierter Mensch, aber jetzt nicht nur, wenn es jetzt um Geld geht oder so, aber allgemein, ich liebe es, Dinge zu machen. Ich liebe es, Dinge zu erfüllen, Sachen fertig zu bekommen. Ich liebe das. Ist auch eine Art Ikigai von mir. Und die kann ich aber nur haben, wenn ich Lebensfreude habe. Wenn ich nicht froh bin, wenn ich deprimiert bin, habe ich keine Lust darauf. Und so habe ich einfach gemerkt, ich muss selbst wirklich streng sein mit mir und auf meine Ikigais bestehen. So. Und auch bei Freunden, wenn, keine Ahnung, einer was machen will irgendwie, dann weiß ich, okay, vielleicht sollte ich jetzt mit ihm einen Kaffee trinken gehen, etc. Aber wenn ich das nicht mache, was ich jeden Tag brauche, fehlt mir etwas. Und dann helfe ich auch dem anderen, indem ich einfach meine Sachen mache und danach ihm eine bessere Begleitung bin, weil er hat keinen Bock auf einen schlecht gelaunten Rav Gamora.
Das heißt, die Sachen, die einen glücklich machen.
Genau, das ist das Ding.
Nun ist ja so, jetzt kommen wir ein bisschen Butter bei den Fische, du warst ja lange weg.
Ja.
Ja, halbes, dreiviertel Jahr.
Nee, halbes Jahr.
Halbes Jahr.
Ja, fünf Monate, aber sagen wir halbes Jahr.
Kam also, mir länger vor, ehrlich.
Nee, war von 24. Januar bis 29. April.
True, richtig, weil wir wollten ja den Podcast eigentlich schon
vor ein paar Monaten machen.
Und dann hast du dich ja erstmal um dich selbst gekümmert, sozusagen.
Also da war ich wirklich in kompletter, durchs Management verordnete Zwangsruhe, also komplette Isolation, also wirklich Isolation.
Was hast du, du warst lange in Dubai?
Ja.
Hast dir mittlerweile dort auch ein neues oder ein weiteres Zuhause gekauft? Was hast du dort gemacht, was dich glücklich macht? Wie hast du dich back on track gebracht und natürlich, vielleicht kannst du auch mal erzählen, was genau ist passiert und wie geht's jetzt?
Okay, also was genau ist passiert? Die meisten Leute, also alle Leute, die mich verfolgen, werden es mitbekommen haben, weil ich musste meine Tour verschieben. Ich habe ein großes Statement gemacht auf Social Media dazu. Ich musste ganz viele Sachen absagen, weil ich hatte Probleme mit den Ohren. Also es hat alles angefangen im Oktober mit Tinnitus, also ein wirklich... Also ich kann es super filmisch erzählen, wie es, weil es wirklich krass war. Also ich hatte Albträume und bin von diesen Albträumen immer nachts aufgewacht und hatte einen richtig schlimmen Tinnitus. Also so fast schon wie so ein so lautes Fiepen, dass ich halt dachte, weil da war ich gerade auf Ibiza, aber nicht Partyurlaub, sondern wirklich mit der Familie. Dieser Tinnitus war so laut, dass ich dachte, irgendeine Sirene ist an oder irgendwas muss an sein wegen Vögel oder irgendwas. War wirklich nicht zum Aushalten. Und das war erstmal nur der Tinnitus, unter Anführungszeichen. Das habe ich mit Massagen irgendwie versucht, das in den Griff zu bekommen. Dachte mir, okay, gut, das haben einfach viele Menschen. Vielleicht muss ich jetzt damit einfach leben. Vielleicht geht es mal vorbei und bla bla bla. Aber das, was wirklich schlimm wurde, waren dann Hörstürze, die dazugekommen sind. Also das waren in einem Gespräch, so wie wir gerade, tack, einfach weg. 2-3 Minuten einfach komplett alles dumpf geworden. Schwindel, also... wirklich schlimm und für einen Musiker noch schlimmer als wahrscheinlich für alle gleich schlimm, aber für mich kommt dann noch die Angst dazu, was ist, wenn ich einfach keine Musik mehr machen kann. So.
Wie denkst du an Beethoven? Wie kann man sich das vorstellen? So wie Noise Cancellation bei Kopfhörern oder was? Dass du dann.
Ja, also, ja, doch, stimmt. Ungefähr, ja, genau. Wie wenn du es einschaltest und ja, eigentlich fast genau der Sound. Also einfach so, es geht zu und für mich, wenn ich jetzt daran denke, sehe ich auch den Schwindel. Also es ist einfach dieses Schwindelgefühl auch noch. Und am Anfang, ich bin halt, wie gesagt, ein Typ, der ungerne, das ist wahrscheinlich auch ein Problem an mir, aber ich akzeptiere ungern Schwäche an mir selbst. Das bedeutet, als ich das am Anfang hatte, dachte ich mir, nee, auf gar keinen Fall. Das ist alles im Kopf, das ist alles psychisch. Ich gehe jetzt erstmal trainieren. Und bin Fitness gegangen, direkt mit dem Ding. Dachte mir, okay, gut, ich trainiere es mir weg. Ja, es ging auch tatsächlich, weil ich dachte mir, nee, ich werde nicht den Fehler machen und Panik vor der Panik bekommen, dann in irgendeine Angstspirale reinkommen. Nein, ich akzeptiere es nicht, ich gehe trainieren. Und dann bin ich nach Dubai gegangen, wollte mich dort vorbereiten für meine Tour, war dort 2-mal am Tag trainieren, Thai-Boxen, alles, einfach nur irgendwas, um mich abzulenken. Als meine Managerin dann aber nach Dubai gekommen ist und wir wirklich das Tourprogramm nochmal alles durchgemacht haben, ist einfach immer wieder gekommen und damit meine Angst dann vor Konzerten, weil ich mir dachte, fuck, wenn ich auf der Bühne stehe, und ich verliere einfach 2-3 Minuten mein Gehör und Schwindel kommt und was, das ist furchtbar. Was willst du machen auf der Bühne? Weißt du, was ich meine? Du hast ja die In-Ears. Und das war halt meine Paranoia, die ich dann hatte. Und dann mein Manager, der eh schon seit Oktober sagt, ey, du musst mal Schluss machen, weil du hast seit meinem Comeback 2021 habe ich 5 Alben gebracht und 2 Bücher. Das ist einfach wahnsinnig viel. Ja, er meinte einfach so, du machst in 2 Jahren das, was andere Künstler irgendwie in 7 Jahren macht und du bist jetzt auch nicht mehr 22, so Pause.
Du bist halt auch jemand, der aus Erfahrung nicht stillsitzen kann,
ja.
Du bist immer aktiv irgendwie. Du hast schon gesagt, du hast extrem viel gemacht. Mhm. Wie willst du in Zukunft so ein bisschen so die Balance halten zwischen, ja okay, so viel kann ich gehen, aber ich brauche auch irgendwie Zeit für mich.
Also da gibt es tatsächlich leider auch ein Dark-Zen-Prinzip, wo wir dann einmal länger darüber sprechen müssen. Aber das heißt die Spaß-Erfüllungs-Balance. Und die finde ich super wichtig. Also dass du weder zu krass auf der Erfüllungsseite bist oder zu krass auf der Spaßseite, weil du brauchst unbedingt beides. Und deswegen, für mich ist halt eine Sache, auf die ich wirklich verzichten will in Zukunft, 100%ig sind unnötige Sachen. Weil für die Fans, die mitbekommen haben, dass ich 2019 habe ich damals wirklich mit Musik aufgehört, weil ich mir dachte, okay, es geht nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Daraufhin habe ich ein Buch geschrieben, der packt. Und das Buch endet eigentlich damit, mit dem Satz, wenn die Last für deine Liebe zu groß ist, werd nicht die Liebe los, sondern werd die Last los. Und ich dachte mir, okay, passt. Jetzt habe ich's. Ich werde einfach die Last los. Und weil Musik ist mein Leben, das ist meine Liebe, das ist alles, was ich habe eigentlich. Und ich will es mir von der Last, von diesem Erfolgsdruck, von den ganzen Sachen, die da dazukommen, nicht kaputt machen lassen. Dachte mir, okay, gut, ich muss einfach die Last loswerden. Viel, viel leichter gesagt als getan. So, danach, natürlich hatte ich Energie durch meine Pause und habe 2021 Zukunft rausgebracht, dann direkt Palm aus Plastik 3, dann direkt XW, alles mit Re-Editions, 2 oder 3 Tourneen gespielt, also richtig viel. So meine Nachholtour von Zukunft, also von davor noch, von Zenith, die Zenith Nachholtour, war das, genau. Ja. Dann nochmal die Palmos Plastik Tour, dann nochmal internationale, so Balkan, Türkei Tour, Festivals etc. Also wahnsinnig viel. Und dann wurde es ja wieder zu viel anscheinend. Und in meiner jetzigen Isolation bin ich auf den, also habe ich wieder über den Satz nachgedacht, wenn die Liebe, also die Last für die Liebe zu groß ist etc. Und bin eigentlich darauf gekommen, dass es gar nicht geht, es gibt keine Liebe ohne die Last. Und das siehst du eigentlich immer, das siehst du in Beziehungen. Du kannst nicht nur das Gute haben von Beziehungen. So, du kannst nicht nur mit deiner Frau lachen und nie streiten. So, genauso wie mit Freunden. Es gibt ganz, ganz wenige Freunde, die du immer liebst. Manchmal gehen sie dir auf die Nerven. Manchmal siehst du eine WhatsApp und denkst, oh, Alter. Bitte, weißt du, was ich meine? So, aber du liebst sie trotzdem. Und genauso ist halt mit der Musik und mit der Karriere. Und für mich ist halt so, ich liebe Musik. Ich liebe alles, was ich mache. Ich liebe Raf Camora sozusagen. Aber es gibt Sachen, die sind halt super belastend. Ist so. Für manche Leute ist das eine belastend, für die andere Leute ist das andere belastend. So, und für mich gibt es halt Sachen, wo ich gemerkt habe, zum Beispiel Tourneen. Das ist, obwohl ich es liebe und mag und so weiter, ist das für mich einfach eine Last nach 15 Jahren auf Tour. Du bist einfach nie zu Hause. Du bist nie da. Du bist Tage hintereinander auf der Bühne, du gehst auf die Bühne, vor allem ich trinke auf der Bühne, so nicht, weil ich ein Alkoholiker bin, aber einfach, weil ich erstens relativ nervös bin von Shows, also um mich einfach locker zu machen.
Immer noch,
seit dem ersten Tag bis zum letzten Tag. Und da tue ich mir was Schlechtes, aber dem Publikum was Gutes, weil keiner will einen stocknüchtern mich auf der Bühne haben, weil der Vibe ist nicht derselbe. Vor allem nicht bei meiner Musik, ich mache schnelle Musik auch zum Teil. Und deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, dass ich Dinge, die ich weniger gerne oder die ich nicht machen muss, einfach nicht mehr machen werde.
Gibt's so. Aber viele. Ich glaube sogar Miley Cyrus spielt nie Tourneen.
Echt?
Ja, weil sie sagt, ist zu anstrengend. Also ich mache mich damit fertig.
Also für mich dasselbe. Also jetzt die Tournee, die ich spiele, natürlich werde ich die spielen. Die Tickets sind verkauft, die Fans erwarten das. Ich bin es den Fans schuldig. Und es wird mir natürlich Spaß machen, weil ich weiß, okay, gut, das wird jetzt diese Tour. Ich bin auch jetzt gerade einfach super hungrig auf alles. Also jetzt im Moment würde ich gefühlt alles machen, weil ich gerade 4 Monate auf eine Welle geschaut habe. Weißt du, ich habe extrem Lust zu machen, alles zu machen. Aber ich weiß, damit ich nicht wieder in so eine Sache reinkomme, kürze ich einfach wahnsinnig viele Sachen. Also viele Sachen, wo ich mir einfach denke, okay, es tut nicht unbedingt Not, wie man, glaube ich, sagt, hier in Hamburg, muss ich einfach nicht mehr machen.
Wenn eh noch ein bisschen über deine Musik reden später oder was du planst. Aber lass uns mal zurückkommen zu diesem Prinzip. Ikigai ist unantastbar vor diesen kleinen Dingen, die dir Glück bereiten. Was hast du aktiv jetzt in der Zeit gemacht, wo es dir nicht so gut ging, um da wieder rauszukommen? Was waren so die kleinen Dinge? Kannst du auch noch mal kurz erzählen, wie es dir damit ging? Ich glaube, sehr, sehr geil. Ich habe dich vorhin im Flieger mal gefragt.
Mega. Es war unfassbar. Also ich muss aber dazu sagen, bevor ich das gemacht habe, habe ich ein Buch gelesen über Dopamin. So an sich über Dopamin, von wie das funktioniert etc. Und was, wie viel Dopamin ausschüttet. Und Social Media ist halt vor allem, wenn man einen großen Social Media Kanal hat, das geht an einem nicht spurlos vorbei. So, weißt du fotografierst dich mit dem hässlichsten T-Shirt und trotzdem werden 3 zumindest sagen, wow, schönes T-Shirt. Weißt du, so. Das bedeutet, du bekommst ständig Bestätigung. Ja, dann bekommst du Bestätigung durch Konzerte, du bekommst Bestätigung durch irgendeine Single, wo alle schreiben, wow, 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 Wahnsinn. Das ist, glaube ich, auch irgendwo der Grund, warum viele Künstler auch wirklich abstürzen. So, die bekommen ihre Bestätigung durch ihr Leben. Und wenn sie gerade kurz nicht da ist, kriegen sie es durch Kokain und Heroin und was weiß ich, was immer. Was auch nochmal Dopaminausstoß macht, dann geht man feiern, dann ist es einfach ein ständiger, wirklich krasser Dopaminrausch. Und für mich war einfach klar, wenn ich jetzt in Isolation gehe, muss ich das runterbekommen. Ich muss einfach komplett diesen Dopaminrausch, den ich hatte von den letzten Jahren, einfach durch die Tourneen, durch die ganzen Sachen, die ich gemacht habe, irgendwie runterfahren. So. Und ich kann auch sagen, dass ich wirklich zugeben muss, ich habe auch am Ende ein bisschen den Kopf verloren. Also muss ich wirklich sagen. Also wenn ich mir zum Beispiel mein Album, also paar Sachen von meinem Album XW anhöre, ich weiß, dass ich es super krass gefühlt habe, wenn ich es mir anhöre, pusht es mich auch richtig krass hoch. Aber da gab es schon Zeiten, wo ich wirklich das, was ich da auch rappe, also das habe ich auch wirklich alles gelebt. Also es war wirklich starkes Jahr sozusagen 2023. Also so ein wirklich Dopamin-Hochjahr. Aber da wollte ich auf jeden Fall wieder runter. Und deswegen Social Media erstmal erstes Ding, wirklich die Apps gelöscht, alles gelöscht.
Ja. Du warst viel trainieren, oder?
Ich war viel trainieren.
Wer es nicht sieht, ja, mittlerweile, ich glaube, du bist 10 Zentimeter, 8 Zentimeter größer als ich. Ja. Und wir haben jetzt fast dieselbe Kiloanzahl. Ja, ja. Also du bist sehr gut trainiert.
Dankeschön. Ja, ich habe 6 Kilo Fett abgenommen. Also ich habe irgendwie gestartet, war ich irgendwie 90 Kilo. Jetzt bin ich bei 83,5. Aber halt auch Muskelmasse beibehalten. Also immer noch genauso. Also die gleiche Kraft. Ich habe auf jeden Fall gut trainiert. Also zweimal am Tag, in der Früh immer Kraft und am Abend Thai-Boxen. Und das war natürlich auch mein ganz krasser Ausgleich. Ist auch Dopaminausschuss. Aber ich sage mal so, positive Sachen, die rein auf jeder Ebene dir nur positives Dopamin bringt, die musst du jetzt nicht auch zwanghaft abstoßen. Ansonsten verliebst du dich und du sagst, nee, Dopamin. So, weißt du?
Du hast ja viel runtergefahren. Gibt es sowas für dich wie positive Langeweile? Eigentlich?
Ja.
Weil du hast ja viel Zeit jetzt, genau. Sag ich mal, in Dubai. Eigentlich die meiste Zeit warst du dort alleine.
Genau, ich kenne positive Langeweile. Die positive Langeweile war für mich immer, wenn ich zum Beispiel in der ganz harten Palmos-Plastikzeit, wo wir 24-7 aufeinander waren, also 187, ich, bla, alle Jungs 24-7 aufeinander im Tourbus, bla, bla, bla. Wenn ich dann mal im Hotel war und 2 Stunden nicht wusste, was ich machen soll, war das sehr positive Langeweile. Das war schön. So, ich war einfach da und wusste nicht, was ich machen soll, Bombe. Jetzt gerade in dieser Isolation, wie ich es nenne, wenn mich wirklich mein Manager Ronny Bolt wirklich gesagt hat, weg, ich will dich hier nicht mehr sehen, weder hier noch in Wien, weg, in einen Flieger raus. War es am Anfang ganz schlimme Langeweile. Weil vor allem, ich hatte auch kein Social Media mehr. Das bedeutet, es gibt wirklich einen Unterschied zwischen Langeweile ohne Social Media und Langeweile mit Social Media. Also wenn du nicht mal mehr Instagram hast oder TikTok oder irgendwas, wo du irgendwas schauen kannst und du sitzt auf einer Couch und ich habe es vorher schon erzählt, du bist sogar schon nicht mehr gewohnt, einen Film anzuschauen und nicht währenddessen auf irgendwas zu schauen, sondern ein Film, alles kommt dir so unglaublich lang vor. Ich habe mir Boardwalk Empire nochmal angeschaut, das war endlos. So Naki Thompson schaut in die Kamera und ich denke mir, schau woanders hin, wisst ihr, das ist, geht 10 Minuten, schaust du schon in die Kamera, weißt du, was ich meine? Und es war ununterbrochen, alles ist mir lang vorgekommen. Columbo, weißt du, Columbo, er überlegt 10 Minuten, weißt du, das ist mir alles so lang vorgekommen.
Ich muss gerade dran denken, wie du damals in Dubai, wo du das erste Mal Corona bekommen hast.
Ah ja, boah.
Wo du dein Hobby war, und das war ja noch die krasse Zeit. Da warst du ja wirklich 10 Tage keine Berührung mit Menschen.
Ja, ja, genau,
die Leute haben dir Essen vor die Tür gestellt. Ja. Und vor deinem Fenster war ein Golfkurs.
Ja, 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 stimmt. Ja, ja, genau.
Und dein Hobby war es, den anderen Leuten beim Golfspielen zuzugucken.
Da war ich Golfkommentator, bin ich da geworden. Aber da war mir auch sehr langweilig. Und ich habe tatsächlich mit diesem Golf-Kommentieren aufgehört, wenn mir dann irgendwer geschrieben hat, ist dir langweilig? Und das war so verletzend, dass ich das gelesen habe, dass ich mir dachte, wirklich etwa so, als wäre mir langweilig? Und dann dachte ich mir, okay, klar wirkt mir so, als wäre ich langweilig. Aber das haben viele Leute gefeiert. Da hat mir sogar damals Montana Black geschrieben, gesagt, ich feiere deine Golf-Story. Ich dachte mir, wow. Kleine Werbung, unser Podcast wird gesponsert von ESN Elite Sports Nutrition.
So sieht's aus, die Sportnahrung für alle, die ihr Training auf das nächste Level bringen wollen. Hergestellt nach höchsten internationalen Standards in einer eigenen Produktion in der Nähe von Hamburg. Graf, du trinkst ESN schon seit geraumer Zeit und weißt sicherlich, was dort drin ist.
Auf jeden Fall, ich trinke Hydrorate tatsächlich beim Training. Du hast Vitamine drinnen, du hast Magnesium drin, Zink drin. Das sind alles gute Sachen, die man jeden Tag trinken sollte. Und es schmeckt auch noch gut und ist kalorienarm und hat keinen Zucker. Das heißt, eine Win-Win-Situation für mich. Letztes Mal, als ich hier war und ein Espresso trinken wollte, wie ein richtiger Italiener, gab es den Flexpresso. Zuerst dachte ich, es war ein witziges Wortspiel, aber es gibt tatsächlich den Flexpresso und es schmeckt eigentlich wie so ein Cappuccino, ist aber ein Proteinkaffee. Der war wirklich sehr, sehr gut. Muss ich ehrlich sagen, nicht nur, weil ESN unser Sponsor ist, sondern weil ich es auch persönlich wirklich gut fand.
Und natürlich gibt es mit dem Code RAF auch ein paar Prozente, mindestens 10, aber das kann auch sehr, sehr viel mehr werden, immer abhängig von den wöchentlichen Aktionen. Die findet ihr unter esn.com/podcast/RAF.
Werbung Ende.
Jetzt gibt es natürlich welche, die das hier wahrscheinlich jetzt gerade hören und denken, okay, Alter, nach Zenit hat er schon aufgehört und gedacht, okay, jetzt ist Schicht im Schacht, weil er kann nicht mehr. Dann kommt er zurück, okay, wir freuen uns alle. Und jetzt hört er schon wieder auf. Klar, diesmal war es auch physisch bedingt, weil du einen Hörsturz hattest.
Voll.
Was würdest du jetzt ändern? Also welche von diesen Regeln von Ikigai ist unantastbar, glaubst du, hast du vielleicht verletzt und würdest du jetzt besser machen und mitnehmen, dass sowas nicht nochmal passiert?
Wie ich schon gesagt habe, also auf jeden Fall mich auf das konzentrieren, worauf ich Bock habe. Auf gar keinen Fall die Sachen, die... wie gesagt, die kleinen Sachen auf das verzichten, nur damit ich irgendwas Größeres erreiche. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage, keine Ahnung, ich habe voll Bock auf Festival XYZ. Ja, ich finde es richtig geil. Ich kriege aber ein viel krasseres Offer von dem Festival, worauf ich überhaupt keinen Bock habe. Werde ich das also, außer die Offer ist so viel besser, dann ist natürlich eine andere Sache, dann ist es einfach geschäftlich gesehen. Aber ansonsten einfach wirklich mich konzentrieren auf Sachen, auf die ich Bock habe. So. Und genauso ist eine Sache wie ein Podcast zum Beispiel. Ja? Also ich habe ja, mir macht es wirklich Spaß. Wirklich eine Sache, die ich davor auch schon machen wollte. Wir hatten ja bei Palmos Plastik 2 damals, hatten wir die Gold Kitchen, wie sind wir drauf gekommen? Gold Kitchen Radio Show mit Bones, weil wir es eben feiern. Wir feiern diese Radio-Interview-Situation. Für mich ist das wie eine Radio-Interview-Situation. Ich höre mich über das Mikro gut abgemischt mit Kompressor. Irgendwie macht es mir Spaß, so zu sprechen. Und das fanden wir geil. Und ich habe wirklich.
Du siehst, okay, jetzt siehst du dich nicht, aber sonst siehst du dich selber. Es gibt
genau, ich sehe mich ein bisschen selber. Ich trage meine Kopfhörer, ich trage meine Sonnenbrille. Ich bin so ein bisschen abgeschirmt und kann einfach fröhlich drauf losreden.
Kurze Side Note zu deiner Sonnenbrille, zu deiner Dieter. Ich habe letztens erfahren, ein Vöglein hat gezwitschert, dass du mindestens schon 200 davon verloren hast.
Krass, aber wer hat dir das gesagt? Der Typ vom Brillengeschäft in Wien?
Na, Abudi hat es gesagt.
Also Abudi, safe. Ich habe richtig viele verloren. Deswegen bringen wir jetzt mit Corbeau sowas Ähnliches raus. Was fast genauso ausschaut wie eine Dieter, nur ist es von uns selber und ich kann jeden Tag eine neue verlieren, kann mir eine neue holen. Aber von Corbeau haben wir, es gibt auch Colorways, die Dieter nicht hat, die wir uns selber gemacht haben.
Ich glaube, das ist dein mit einer deiner größten, wenn man das so nennen kann.
Fehler?
Star-Ego-Flexes, dass man einfach einsteigt und jedes Mal eine Brille strottet, wenn man ins Auto einsteigt.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also Sonnenbrillen habe ich viele verloren in meinem Leben. Sehr, sehr viele Sonnenbrillen. Freunde habe ich sehr viel verloren. Spaß. Habe ich Gott sei Dank sehr wenige verloren. Ansonsten, ich habe alles noch. Ich habe meine Ehre. Ich habe mein Ding. Ich hab noch viel, Gott sei Dank. Nee.
Aber zurück zum Thema. Wo waren wir stehen geblieben?
Ich hab's dir gesagt. Alles, was länger zurückliegt als 2 Minuten, erinnere ich mich nicht mehr daran. Also ich kann es dir nicht sagen, ich habe keine Ahnung.
Nein, wir waren dabei, was du mitnimmst, was du anders machen würdest.
Jetzt.
Du würdest immer das tun, was dir persönlich besser tut, damit du nicht wieder in diese Spirale kommst, in diese Falle kommst, wo es negativ bergab geht.
Genau, also auf jeden Fall wirklich darauf achten, dass ich wirklich Sachen mache, worauf ich Bock habe. Und ich habe auch einfach wieder gemerkt, so zum Beispiel beim Schreiben, so weil ich jetzt dann wieder, also ich hatte so krass Bock nach dieser Isolation, wieder ins Studio zu gehen, Sachen zu machen und so weiter. Und habe auch gemerkt, dass ich zum Beispiel nach Zenit eigentlich oder nach Anthrazit habe ich aufgehört, selber zu produzieren. Also ich war immer dann ein bisschen mit dabei so und habe gesagt, ja, mach mal da einen anderen Bass, mach mal da ein anderes Ding. Aber ich war nicht mehr selber wirklich am Rechner. Das ist eine Sache, die ich geändert habe. Ich habe mir in unserem Antra-Studio nochmal einen kleineren Raum für mich genommen, für die Produktion. Und bin jetzt überall wirklich in der Produktion komplett selber drinnen. Und habe wieder eine Freude daran gefunden, neue Musikrichtungen ein bisschen zu, nicht etablieren, aber halt für mich selber zu erfinden. So, weil das war eigentlich das, worin ich stark war. So dieses Dancehall-Mischen mit Trap, mit diesem ganzen Zeug, was ich vor Palm aus Plastik schon gemacht habe, also wo ich wirklich voll drin war. Es gab damals, als ich es gemacht habe, bei RAF 3.0 gab es ja sowas auf Deutsch noch gar nicht. Und das war darauf, weil ich immer stolz, dass ich etwas mache, was eigentlich kein anderer macht. Jetzt haben wir es gemacht und natürlich aus arroganter Sicht würde man sagen, ja, die anderen haben kopiert. Es geht aber nicht um kopiert, sondern wenn man einfach ein Ding reinwirft, und es ist erfolgreich. Natürlich gibt es dann Newcomer, die sich daran inspirieren. Und dann wurde unsere Musik, also das ganze Uptempo-Rap-Ding, ist jetzt nichts Neues mehr. Das machen ganz, ganz viele in Deutschland. Und deswegen ist für mich jetzt an der Zeit gewesen, wieder mich reinzufuchsen und wieder so ein neues Ding zu finden, was aber trotzdem Raf Camora Sound ist, wo man trotzdem weiß, okay, Tag, man hört und direkt Raf Camora. Ja, und da habe ich was gefunden und habe auch richtig krass viel Spaß dabei, selbst das zu produzieren. Es kommt mir ein bisschen so vor wie damals mit Palmas Blasting und mit Bones, als wir uns jedes Mal gefeiert haben, dass wir es noch ein Stück präziser genau das machen können, was wir machen.
Aber wenn du jetzt sagst, okay, du hast was Neues für dich gefunden, wie stellt man sich das vor? Sitzt du einfach zu Hause, hörst viel Mucke? Mhm. Oder wie schaffst du es oder wie für dich?
Durch Zufall.
Durch Zufall?
Einfach durch Zufall.
Also einfach du browsest und da ist jetzt nicht so, okay, ich will vielleicht den und den, das kann ich so machen, sondern du inspirierst dich und dann...
Genau. Also es ist so, es ist natürlich was für eine Musik ich höre. Also in der Zeit, wo ich viel Grunge gehört habe, war natürlich viel Grunge in meiner Musik. Zeit, wo ich bei XW habe ich fast nur Techno gehört. Techno, House, ich war vollkommen auf Elektronik und man hört es bei XW. Hm. Das ganze Album ist fast ein Techno-Album. So. Bei Palmas Plastik, Dancehall und so weiter. Und jetzt gerade habe ich... ich habe mir sehr viele... Soundtracks angehört aus den 80er Jahren. Also ich habe super viel 80s Musik gehört und solche Sachen und es wird jetzt nicht, wenn sich die Leute das jetzt vorstellen, es wird jetzt kein Weekend-Album oder irgendwie Apache, ist auch viel 80er. So ist, bei mir ist es ja immer so, wenn ich Sachen mache, dann ist es eine eigene Interpretation von denen, es sind Elemente und so weiter. Und ich habe einfach gesehen, dass ich finde, die krassen Melodien, die krassen Sachen kamen aus den 80ern. Ich finde auch die krasseste Entwicklung in der Musik war in den 80ern, also von davor einfach wirklich sehr analog zu den Synthes hin, zu Drumcomputern, zu solchen Sachen. Und das ist ein bisschen der Pool, wo ich mir gerade Sachen fische, aber trotzdem hat es einen wirklich eigenen Sound. Ich bin so auf einen kleinen Trick gekommen, das ist jetzt super Nerd-Talk, aber in Arten von, wie ich die Bässe setze, wie es auch ich bis jetzt noch nicht gehört habe, also weder in Frankreich noch irgendwo anders. Und deswegen habe ich da richtig Spaß dran, weil ich das Gefühl habe, dass diese Art von Cyber, Raf Camora Musik gibt es nicht. So. Gott sei Dank, wenn der Podcast rauskommt, war ja die erste Single schon draußen. Also
ja,
deswegen haben
wir
es dann schon gehört.
Du hast mir vorhin was gezeigt und ich muss sagen, es ist sehr, sehr gut. Es ist wieder anders, aber es ist trotzdem. Bist trotzdem du,
weil du schreibst es ja.
Ja, so, nein, das ist schön. Na, das Ding ist halt immer, ich finde halt immer, wenn man jemanden persönlich kennt, hört man die Musik nochmal anders, als wenn du jetzt, weil ich kann mit fast jeder Zeile was anfangen.
Ja,
also
ja,
mit
voll,
95%, was du sagst, weiß ich, was du damit meinst.
Genau.
Weißt du, und ich ziehe mir auch manchmal die Reactions an auf YouTube, wenn die Leute über deine Tracks reacten.
Ja.
Und natürlich weiß ich, was damit gemeint ist. Aber viele fischen dann so ein bisschen im Dunkeln und ja, damit könnte er das meinen, damit könnte er das meinen. Deswegen höre ich natürlich anders.
Ja, und du wohnst in Wien auch seit vielen, vielen Jahren und das ist auch als Wiener versteht man meine Musik halt 5000 Mal besser, weil da sind so viele, das ist sehr, sehr schwer zu verstehen für einen Deutschen zum Teil. Also was ich wirklich damit meine, man kennt die Straßen nicht, man kennt das nicht. Das,
Man darf ja auch schon verraten, dass du einen Track hast mit einer anderen Wiener Legende.
Ja, mit der Wiener Legende.
Mit der Wiener Legende. Jetzt würde mich interessieren, wenn man jetzt sagen würde, Raf Camora oder Falco, wer ist größer? Wie würdest du die Frage selber beantworten?
Falco ist einfach eine Legende und Falco ist gestorben. Weißt du, das ist halt immer das Ding, so der Dad-Bonus. Also wenn ich mich morgen erschieße, vielleicht auf dem Stephansdom, dann vielleicht bin ich danach größer, wenn man noch mehr über mich redet. Aber ich sag halt so, es ist super morbide und so, aber die toten Künstler sind danach immer größer. Muss ich denn sterben, um zu leben? Alter. Verstehst du? Also Das ist das Ding, Alter. Der Falco. Ich war bei seinem Begräbnis übrigens. Ja. Ich kann den Tag nicht mehr genau, aber es war im Sommer, glaube ich, müsste es gewesen sein. Oder halt irgendwo, wo es warm genug war. Ich erinnere mich noch an die Bilder. Also ich erinnere mich noch, dass wir da saßen am Zentralfriedhof und der Sarg kam und in meiner Erinnerung wurde er von Punks getragen. Also Punks haben den getragen. So ist in meiner Erinnerung. Wenn man sich Videos anschaut, vielleicht was anderes. Aber so erinnere ich mich dran. Ja.
Du bist sehr gut darin, immer gewisse Ereignisse zu Daten zusammenzufügen.
Super gut.
Vielleicht sollten wir eine Kategorie daraus machen.
Yes, sehr gut. Wir könnten sie Pull-Up nennen. Wollen wir es probieren?
Können wir probieren.
Okay, wollen wir es probieren?
Okay, ich gebe dir eine Jahreszahl und du musst sagen, was für dich da prägend war.
Okay, und davor mache ich das Pull-Up-Geräusch, danach professionalisieren wir das und wir machen dann draußen einen Jingle, aber jetzt mache ich das Pull-Up-Geräusch und du sagst deine Zahl, okay?
Okay, warte kurz, ich muss noch überlegen.
Okay.
Okay, geht.
Jetzt schon, Pull-Up.
2005.
Puh, boah, 2005, schwer 2005.
Ich habe, ich sag dir nur, ich habe 2005 gewählt, weil das ist das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, weil da habe ich mein Abitur gemacht.
Okay, schwer 2005. Das ist die schwerste Zahl, die du wählen konntest, war 2005.
Warum?
Boah, 2005 ist eine Zahl des Nichts, weil das war nach meinem Militär, 2004 bin ich vom Militär raus, das heißt 2005 war wirklich noch bevor ich überhaupt dann, 2005 habe ich gerade...
Gekifft.
Bestimmt gekifft, 2005 hatte ich Locken mit einem Stirnband, das war so mein Style, 2005 habe ich gewohnt Westbahnhof, 15. Bezirk mit 7 Leuten in einer Wohnung, meine Freunde. 2005 haben wir verkauft. 2005, wahrscheinlich hatte ich meinen ersten Deal bei der EMI. Und 2005 haben wir mit Family Biz damals wahrscheinlich unsere erste Single rausgebracht, Trust Me. Das kann auch sein, dass 2006 war, aber muss um die Zeit sein. 2005 habe ich das erste Mal gemerkt, dass das eigentlich alles überhaupt keinen Sinn macht und dass ich unbedingt weg muss aus Wien. Und 2005 habe ich auch meine ersten Male versucht, Deutsch zu rappen. Also vielleicht meine ersten deutschen Texte aufgenommen damals in unserem Studio am Westbahnhof, was wir so provisorisch irgendwie hatten.
Crazy.
Ja. Also
viel hängen geblieben.
Doch, ja. Es war 2006, wäre so ein bisschen mehr, aber 2000...
Jetzt interessiert mich natürlich, was war das für ein Deal von der EMI? Weißt EMI? Du noch? Ja, wie groß war der?
Also es war ein sehr großer...
klein war er.
Also es war ein Deal mit, ich glaube, so... 92% für die EMI und 8% für uns und wir waren 7 Jungs, das heißt so jeder hatte so 1% so circa, aber wir haben uns stark gefühlt, weil das war ein Major-Deal so und wir konnten sagen, hey, wir sind bei den Majors, das ist die einzige österreichische Rap-Gruppe nach Afrodelics, die einen Major-Deal hat. Bombe, so, also wir haben uns sehr gefeiert, aber wir haben kurz darauf gesehen, also ich habe seit damals in meinem Kopf Independenz, also dass ich mir einfach denke, ey, pff, ich will nicht abhängig sein von zu großen Schiffen zum Teil, weil ich einfach viel zu schnell hin und her wedeln muss. Ja.
Das ist eher eine deiner Stärken, finde ich, dass du sagst, habe ich ganz am Anfang schon gesagt, dass du, wenn du was machen willst, setzt du es um.
Ja.
Hast natürlich dann auch das Netzwerk, das umzusetzen,
ja.
und die Manpower. Aber du machst es dann einfach.
Ja.
Und während andere halt noch rechts überlegen, okay, wie können wir das aufbauen, wie kann man das irgendwie platzieren, wie kann man das vermarkten, du fängst einfach an und machst
sofort.
Es. Und
voll.
Das ist definitiv eine Fähigkeit, die sehr, sehr gut ist. In meiner
man muss, ich finde halt allgemein so in allem, was man macht, wenn man nicht diese Art Biss, ist halt ein bisschen so Standard, dass man was dazu sagt. Ich gehe fast weiter. Ich gehe fast, dass ich weiß, wenn ich das spüre, also wenn ich das in mir habe, geht mir der Puls hoch. Und es ist wie so, als wäre man so ein bisschen blutrünstig, so weißt du. Und ich merke es zum Beispiel eben vor ein paar Wochen, bin ich in der Früh aufgestanden und war Dings Zähne putzen und dachte mir, ich muss jetzt ins Studio. Ich muss ins Studio das alles zerfetzen. Ich muss das zerfetzen und habe in meinem Kopf schon 3 Songs gleichzeitig gehabt, wo ich mir dachte, den muss ich zerfetzen, den auch. Und das war so eine, du wirst aggressiv. So, du kriegst eine Aggression, du willst es unbedingt machen. So. Und das ist, wenn ich das gar nicht spüre bei einer Sache, so diesen richtigen Drive, fange ich es gar nicht erst an. Aber wenn ich habe, mache ich es. Und auch wenn ich wie so ein Krokodil lädt auf, 5 Minuten und dann rennst 2 Minuten in irgendeine Richtung. Ich habe Erfahrung mit Krokodilen. Sehr viel Erfahrung mit Krokodilen. Und das läuft dann einfach gegen eine Wand manchmal. Mathilda, die Krokodildame, die wir immer bei den Palmos Plastik-Videodrehs dabei hatten, die war tatsächlich so, die hat sich aufgeladen, so 5 Minuten saß die einfach nur so mit dem Maul und dann, tack, irgendwo hingerannt. Und einmal, es gab auch eine Szene, da war ich in einer Badewanne, bei Palmos Gold liege ich in der Badewanne und die Mathilda saß relativ nah an dieser Badewanne auf dem Bett mit, boah, Digga, das ist auch so komisch. Ja, das Krokodil saß auf dem Bett mit Bones und 2, 3 Frauen und ich lag in der Badewanne. Hey, normale Situation im Leben eines Menschen. Auf jeden Fall ist das Krokodil dann losgelaufen und wirklich wollte in die Badewanne reinspringen. So. Und ich war da quasi nur in Boxershort. Bin natürlich aufgesprungen. Ja, wie kam ich aufs Krokodil? Ist wieder länger als 2 Minuten. Ja,
aber es war eine schöne Metapher. Ja. Wenn irgendwer mal Geld braucht, würde ich ihm empfehlen, einfach so vielleicht deine letzten Interviews der letzten Jahre durchzuscrollen und alle Metaphern rauszunehmen und in so ein kleines Meme-Buch zu packen.
Stimmt, ich habe keine schlechten Metaphern.
Ja.
ich merke auch, wenn ich zum Beispiel mit Bones rede und dann wieder mit einer Metapher anfange, dann guckt er mich halt an und ich sehe schon, bei Bones hat er immer so einen Grinser, den er nicht zeigt, aber ich sehe den Grinser. Und ich sehe schon, dass er schon lacht, bevor ich mit der Metapher anfange. Und dann denke ich mir, okay, jetzt muss ich aber wenigstens eine gute Metapher bringen. Ansonsten ist dann, ja.
Lass uns mal das Ikigai ist unantastbar Thema abschließen. Und zwar habe ich da noch eine Frage. Nun ist es ja so, dass du sagst, okay, du willst immer die Sachen, die dir ein gutes Gefühl machen, mitnehmen. Aber paradoxerweise hast du natürlich einige deiner besten Tracks durch schlechte Erfahrungen geschrieben.
Ja, leider habe ich meine besten Alben immer geschrieben, wenn es mir am schlechtesten
Also ist Ikigai dann wirklich unantastbar? Weil es hat dir auch eine Menge Positives, zumindest musikalisch, gebracht.
Nee, da würde ich eher sagen, Ikigai ist unantastbar, ja, für das Leben und für die Glücklichkeit und so weiter ist es unantastbar. Aber leider ist der kleine, unangenehme Nebeneffekt davon, dass die Musik dadurch schlechter wird. Aber ja, vielleicht kann ich ja diesmal versuchen, dass es mir gut geht und dass ich auch gute Musik mache. Das wäre auf jeden Fall Premiere. Aber wirklich Premiere. Also ich glaube, ich habe noch nie... okay, dann würde ich ganz viele Alben jetzt schlecht reden, weil es gab ja Zeiten, wo es mir gut ging. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt daran zurückdenke, meine Alben habe ich wirklich gemacht in der Zeit, wo es mir wirklich am schlechtesten ging oder wo ich am meisten, durch eine schwierige Phase durchging oder eine komische Phase sozusagen.
Lass uns ein bisschen in die Zukunft blicken. Ich glaube, eine deiner Projekte, die du machen willst, um halt auch ein bisschen Druck wegzunehmen, ist ja, du willst Newcomer supporten.
Ja.
Eigenes Label gründen. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was erzählen, weil wir werden nämlich jetzt auch noch ein paar Newcomer hören.
Yes, genau. Das ist ja die Rubrik Out of the Dark. Darüber zu sprechen, ich habe vorher eine gute Metapher gebracht. Jetzt Achtung, Metapher, wir brauchen den Metapher-Button.
Drumroll.
So.
Ich bräuchte so einen Button. Jedes Mal, wenn ich eine Metapher geil finde, sollte ich ihn drücken.
Genau, und dann ist 1 Euro.
Ja.
Genau, stimmt. Aber das würde meine Metapher dann zu einem Witz machen, dann habe ich gar keinen Bock mehr, Metaphern zu nutzen und dann würde ich sie einfach umgehen oder es wird dann so, lassen wir es, wie es ist. Die Leute können sich denken, jedes Mal, wenn ich eine gute Metapher bringe, können sie sich 1 Euro denken, dann können sie es in den Kommentaren schreiben oder irgendwas, dann verdiene ich. Oder sollen spenden für ESN, bitte. 1 Euro pro gute Metapher. Naja, auf jeden Fall, was ich gemeint hatte, ist, bei Fußballspielern ist halt ähnlich. Wenn die eine bestimmte Erfahrung haben, sozusagen ein bestimmtes Trainingsalter sozusagen, sind die in dem Alter, dass die langsam dann auch anfangen, neu zu trainieren, neu zu scouten, neu zu coachen. Und ich finde, also ich war vielleicht sogar schon vor ein paar Jahren schon an der Position, das zu machen, hatte aber nicht, meiner Meinung nach, also nicht die Zeit dafür und auch nicht vielleicht die Geduld, und einfach nicht das perfekte Setup dafür. Und jetzt, in meiner Isolationszeit, wo ich sehr viel Zeit hatte nachzudenken, dachte ich mir, ey, ich bin auf jeden Fall an einen Punkt gekommen, wo ich mir zum Ziel gemacht habe, also zum wirklich großen Ziel, dass ich mitbestimmen will, welche Musik man in Zukunft auch hört in Deutschland. Dann, wenn ich schon weg bin. So, und das ist mir einfach wichtig, dass ich sozusagen so eine kleine Aftermath schaffe. Und dadurch, dass ich eigentlich Produzent bin, also viele Leute wissen das ja nicht, aber ich habe eigentlich als Produzent angefangen. Ich habe nur zu rappen angefangen, weil mir die Rapper zu lahmarschig waren und irgendwie, kannst du deinen 16er aufnehmen, okay, nächste Woche. Und dann dachte ich mir, weißt du was, ich schreibe selber einen 16er. Weißt du, so. Und dann, so ist es ja gekommen, dass ich damals auch selber angefangen habe zu rappen. Und jetzt ist einfach das Produzentsein, das Executive Producer und Projekte, also wirklich zu begleiten, macht mir unglaublich viel Spaß.
Also ganz kurz, wer es nicht weiß, du spielst auch mehrere Instrumente.
Ja, klar. Ah, stimmt. Das haben wir wahrscheinlich noch nicht darüber gesprochen. Ich spreche Klavier, ich spreche Gitarre und ich habe auch Geige gesprochen. Als ich 4 Jahre war, habe ich angefangen mit Geige spielen und dann eben gesagt Klavier und so weiter. Also ich spiele Instrumente, ich war immer schon Produzent. Und auch die ganze, also ohne mein Team habe ich produziert und auch eigentlich so den maßgeblichen Sound, der meine Musik ausmacht, habe ich schon selber produziert. Also so, und deswegen Produzent sein macht mir Spaß, vor allem, weil ich dann auch Sachen produzieren kann, die zu Raf Camora gar nicht passen. Weil das ist das Ding. Zum Beispiel, ich liebe Grunge, ich liebe angegrunchte Sachen, ich liebe Cloud Rap. Das ist meine Musik, die ich eigentlich privat richtig krass höre. Ist aber, will ich jetzt als Raf Camora nicht machen, weil das in der Welt von Raf Camora jetzt so komplett, also cloudig ist meine Musik immer ein bisschen, also sie ist eh sphärisch, aber jetzt nicht kompletter Cloud-Rap. So, weißt du, dieser Heroin-Cloud-Rap. So. Aber den feiere ich zum Beispiel. Und deswegen würde ich gerne mal so ein Projekt wirklich produzieren. Und deswegen war eins meiner Ziele für die Zukunft und was ich unbedingt machen will, ist als Produzent aktiv werden. Und viele Leute wissen es auch nicht, ich habe eine Managementagentur, RBK, also Ragucci Bold Künstleragentur. Wir sind eine Managementagentur für Künstler und ich finde halt das System, das wir haben, nämlich dass wir als Management arbeiten, gefällt mir besser als jetzt eine Labelstruktur, so wie das andere Leute haben. Also wie gesagt, kein Disrespect vor den Labels. Aber mir gefällt halt dieses System von Management einfach besser, weil du einfach einen Künstler betreust und einfach das Label-Ding auch mitmachst. So. Deswegen sind wir eigentlich alles. Wir sind Management, Label, haben auch eine Booking-Agentur etc. Und ich habe mir ein kleines Team, so eine kleine sogenannte Task Force zusammengestellt, die wir Out of the Dark genannt haben, so wie die erste Single. Und da scouten wir gerade Künstler. Und ich suche Künstler und ich habe richtig Bock drauf. Also ich habe richtig Bock drauf, mich wirklich in Künstler zu investieren und das als Produzent rauszubringen, sowohl meine Skills oder meine Marketing-Erfahrungen so mit einzubringen und einfach Künstler aufzubauen. So. Und nice. Ich will da ins Rennen gehen. Ja.
Dann würde ich sagen, es war ja schon ein gutes Stichwort. Hören wir mal rein.
Yes.
Ich habe 3 Demos für dich vorbereitet.
Yes.
Das allererste, Ambra, niemand fühlt sich an wie zu Hause.
Okay, weißt du was? Ganz kurz, sorry, dass ich dich unterbreche. Lass uns das so machen, lass uns eine kleine Bewertungssystem machen, damit wir da immer ein bisschen, damit ich nicht einfach nur drauf losquatsche. Lass uns ein Bewertungssystem machen, nach was wir es bewerten. Warte, ich würde es mir kurz aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Ich würde gehen, das erste gehe ich nach Musik, also quasi nach quasi der Produktion und der Einzigartigkeit von der Musik. Ob ich sowas schon mal gehört habe irgendwo anders, natürlich dann Musik. Das zweite würde ich gehen nach den Texten. Und beim dritten gehe ich nach Look. Okay, das sind so meine 3 Kategorien, die ich nehmen würde, um das zu bewerten. Und dann werde ich immer trotzdem probieren, dann noch im Allgemeinen so 3 gute Sachen, 3, ne, oder 2 gute Sachen, 2 schlechte Sachen. So, ja, 2 Pro und Kontras.
Gehst du da immer noch mit deinem Dreierprinzip ran, an die Geschichte?
Ja, das ist das also Power of Three.
Genau, für alle, die es nicht kennen, genau. Hattest du auch in deinem Buch geschrieben.
Genau.
Und hast die Zeit beschrieben, bevor du deinen großen Mainstream-Durchbruch hattest. Der, wann war, 2016?
Ja, 2016.
Das heißt, muss man sich vorstellen, 2015 und da hast du The Power of Three entwickelt, um dich ganz einfach hervorzustechen, oder?
Genau, das ist das Ding. Also ich finde halt, dass jeder Künstler, der ins Rennen gehen will in dieser Industrie, höchstens 3 Merkmale, Merkmale braucht, die nur er hat. Ich finde, das ist eine gute erfundene Regel von mir selber, die ich gerne anwende. Also du kannst eigentlich jeden großen deutschen Rap-Künstler mit 3 Worten beschreiben und du wüsstest sofort, wer gemeint ist. Also wenn ich jetzt sage Schiebrille Techno Berlin, gibt's nur einen.
Hast du mir sehr, sehr früh empfohlen.
Ja.
Sehr, sehr, sehr früh.
Fand ich auch sehr, sehr früh schon sehr gut. Also zum Beispiel, oder wenn du jetzt hast, keine Ahnung.
Also die Rede war von Chiago.
Von Chiago natürlich, genau. Also du kannst eigentlich jeden, wenn du sagst Drill Berlin Flex, Luciano, weißt du, sofort. Also du hast fast jeden großen, erfolgreichen Künstler kannst du eigentlich mit 3 Worten beschreiben. So. Und das C, wo es unmöglich ist, dass es jemand anderes ist. Weißt du, was ich meine?
Weil es so nicht, also
weil es so sehr der ist. Und das ist für mich das Power of Three.
Ja. Dann würde ich sagen, Ambra.
Los geht's, Ambra.
Manchmal bin ich so gut darin, mich selber krank zu machen. Jetzt ist in mir seit längerem der Winter ausgebrochen. Will nur entkommen, das Eis auf Town. Selbst wenn du mir sagst, das Leben nimmt seinen Lauf.
Mein Leben, ich lauf. Also ich find's überkrass. Also ich find's wirklich, 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 wirklich krass. Also ich find's richtig heftig.
Das hört man selten aus deinem Mund zu deutschsprachigen.
Wirklich selten. Ich finde es richtig, richtig krass. Also ich bin wirklich erstaunt. weil vor allem ist ja auch Musik, die eigentlich gar nicht meine Musik ist. Also ich bin ja eigentlich viel, viel düsterer in meiner Musik, viel mehr Straße, viel Ding. Aber ich finde es richtig heftig. Also ich finde Musik, wenn ich eine Benotung geben würde von der Einzigartigkeit von der Musik von 1 bis 10, gebe ich ihr eine 9,5. So, also wirklich heftig, Texte 9,5. Also wirklich, ich sage einfach nur nicht 10, damit ich mir einfach die 10 noch aufheben kann, falls, keine Ahnung was. Aber ich finde es richtig heftig. Look auch, ich finde das Video richtig krass. Ich hatte eigentlich die gleiche Idee für das Video von Out of the Dark eigentlich, so, dass ich ein Haus anzünde.
Es ist mega krass.
Mega krass gemacht. Also, und wenn ich jetzt zwei Pros, also ich finde die Stimme übertrieben krass. Ich finde, dass sie ein sehr schönes, natürliches Vibrato hat sozusagen. Also nicht dieses angelernte Gesangsding. Vielleicht hatte sie Gesangsunterricht, weiß ich nicht, aber nicht dieses angelernte cheesy Vibrato, was man überall hört. So ein wirklich krass natürliches Vibrato. Sie hat eine unglaubliche Stimme. Unglaubliche Emotion, so, wenn sie das singt. Ich spüre es direkt. Es hat eine Traurigkeit. Man merkt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie was erlebt hat in ihrem Leben. Und wirklich krass. Also hat mich wirklich umgehört. Und die zwei Kontrapunkte, so das Einzige, was mich vielleicht genervt hat, ist der Benzinkanister im Video, weil ich einfach schon oft einen Benzinkanister gesehen habe. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich sehe nicht so gut so von der Entfernung und ich habe eine Sonnenbrille auf, deswegen müsste ich mir nochmal genau sie anschauen. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen, aber an sich hat sie vom Look her auch, glaube ich, einen coolen Look. So, aber das kannst eher du sagen, du bist der Modeprofessor.
Ich finde auch das Video mega, mega ästhetisch, auch wie es gedreht ist im Format. Also,
weißt du was,
in meiner Welt,
ab jetzt benotest du den Look, okay?
Passt sehr gut. In meiner Welt ist das ästhetisch definitiv sehr, sehr schön.
Geil. Amra, Bosnierin? Meinst du Bosnierin?
Absolut keine Ahnung.
Also entweder sie Amra, weil ich glaube, das kommt so von Schatten oder sowas, L'ombre auf Französisch. Vielleicht ist es auf Spanisch.
Nee, ist Amra. Ombre, oder? Ombra,
nee, der Ombre ist Bruder oder sowas, glaube ich. Aber Ombre auf
Französisch
ist L'ombre. Ja, genau, wir sprechen ja beide Französisch. Ja, auf jeden Fall krass. Nee, Amra ist der bosnische Name. Vielleicht heißt sie Amra und deswegen Amra, keine Ahnung.
Wenn du Newcomer hörst, denkst du da auch so an sowas, so klassische Business-Dinger wie, okay, das ist radiotauglich? Oder ist dir das vollkommen wurscht erstmal?
Ich sage, der Künstler macht aus, ob es radiotauglich ist oder nicht. Weil wenn etwas erfolgreich wird, wird es irgendwann radiotauglich. Und wenn nicht, dann scheiß auf Radio. Weißt du, was ich meine? Wenn das Ding ein Riesenhit wird, ohne mein Team war ein Riesenhit. Das Ding lief nie im Radio. Weißt du, was ich meine? Oder fast nicht, vielleicht inzwischen, aber ich glaube nicht wegen Texten. So, also wenn ein Ding, also Radio... So ist natürlich auch wichtig, so für eine andere Zielgruppe und so, aber wenn das Ding ein Hit wird, kann es auch ein Hit werden ohne Radio. Scheißegal.
Wie wichtig sind Labels jetzt eigentlich? Ich meine, du hast schon gesagt, ihr seid eher so ein 360-Ding mit Managementstruktur und so weiter, mit Ronny und so weiter. Wie wichtig sind Labels noch im Vergleich zu damals? Weil viel kommt ja mittlerweile auch vom Künstler.
Was heißt damals?
Bespielung. Deine Anfangszeit.
Boah, welche Anfangszeit? Die 1998 Anfangszeit?
Sagen wir Anfang Social Media Zeit zu heute.
2005 ist
Anfang. Nee, Social Media ich rede von Anfang. Wann war Instagram so richtig in Deutschland?
Ah, Instagram.
Ja, 2013. Okay. Also, ich rede jetzt nicht von YouTube, MySpace, sondern 2013, Social Media, weil mittlerweile können die Künstler ja selber ihre Social Media bespielen und auch für die erste Fanbase.
Ja.
Fanbase-Sorgen, weil ich hatte mich mit Agu darüber unterhalten, weil den hatten wir letztens geshootet, nachdem du uns den Kontakt gegeben hattest fürs Esquire-Magazin. Und da haben wir auch ein Interview gemacht und er meinte, die Fanbase am Ende des Tages musst du dir selber aufbauen.
Ja, genau.
Als Künstler.
Musstest du auch damals mit Label selber aufbauen. Also der einzige Unterschied, den damals Labels gehabt haben, war, also ich kann von einer Zeit berichten, als damals KIZ zum Beispiel bei Royal Bunker war. Und damals wusste ich, man musste ein krasses Video drehen, damit du überhaupt damit zu MTV kommst und damit MTV dich überhaupt spielt. Und MTV macht eigentlich aus, ob du ein Star bist oder nicht. So, dass du einfach von breiteren Leuten gehört wirst. Zu damals hat sich es natürlich mega geändert, weil du brauchst einfach nicht mehr so viel Investitionen, um dich groß zu machen, weil du kannst dich einfach selber abfilmen und es reicht. Und dadurch brauchst du quasi die Kohle vom Label nicht mehr so viel. So, das... und inzwischen ist es halt auch so schon, dass wenn ein Ding funktioniert, dann kriegst du auch den Support von Spotify irgendwo, weil die ja auch am Schirm haben, was abgeht und was nicht. Und die wissen ja auch, was cool ist und was nicht. Und dann kriegst du vielleicht auch so deine Playlisten. Deswegen, ich würde mal sagen, Label an sich ist viel, 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 viel unwichtiger als vorher. Aber was wirklich, und das sage ich nicht nur, weil wir ein Management haben, aber was unglaublich wichtiger ist, immer noch trotzdem ein Management, weil Buchhaltung, dein Geld, deine Deals, deine ganzen Sachen und dann auch, wenn es dann wirklich losgeht mit deinen ganzen Terminen und so weiter, was machst du, was machst du nicht? Das ist unfassbar wichtig, weil du brauchst, und da geht es jetzt nicht darum, dass du ein sonst kannst du dir auch einen Assistent oder einen Sekretär bezahlen, so, und eine Sekretärin, aber das, was du brauchst, ist jemand mit Erfahrung. So, und ich habe einfach Ronny gehabt und Ronny war einfach schon 20 Jahre länger im Musikbusiness als ich.
Auch Weitblick so ein bisschen, oder? Weit,
ja, und zum Beispiel, dass ich das erste Mal dann bei Viva, wo ich alle Fans drauf aufgefordert habe, ey, schaut alle Viva um 8 Uhr in der Früh und votet für mich, und dann kam mein Clip nicht, für mich war das Ende der Welt. So, ich bin durchgedreht, weil ich mir dachte, boah, das ist die größte Schmach, ich kann nie wieder auf die Straße, das ist schlimm. Und dann hat mir ein Ronny, der gesagt hat, ey, glaub mir mal, das weiß übermorgen niemand mehr. Das ist für dich jetzt gerade schlimm, aber übermorgen ist das jedem scheißegal. Beruhig dich, seh Sachen nicht so emotional. Das bringt dir unglaublich viel Halt als Künstler. So, du bräuchtest, meiner Meinung nach, wenn man ein richtig gutes Management hat, sollte auch ein Psychotherapeut da drin sitzen. Künstler sollten dann einmal die Woche einfach zum Therapeuten gehen. Ich schwör's dir, müsste. Genauso wie in meinem Studio ein Zimmer ist, wo ein Bett drin steht. Und das ist nicht, um Sex zu haben während den Dings, vielleicht auch, aber auch um zu schlafen, Powernaps, super wichtig. Und eigentlich sollte jeder Künstler einmal die Woche zur Psychotherapie. Das würde ganz viel Kokainkonsum ersparen, ganz viel Ecstasy-Konsum und ganz viele Selbstmorde.
Und Anzeigen.
Und Anzeigen, genau. Geil, Ambra, Wahnsinn.
Kommen wir zu Track Nummer 2. Sira oder Sira, kann ich dir gar nicht sagen, aber der Track heißt Purple Rain.
Alles schon gesehen, alles schon erlebt, alles schon gemacht. Auch wenn ich von der Beat flow, treffe ich jeden Tag. In meiner Stadt, wo die Hälfte schläft, haben wir durchgemacht. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, kenn jeden Platz. Immer hier, waren schon immer da. Ja, wir reden viel, machen Träume wahr. Kann dir viel erzählen, über wie es war. Aber alles ändert sich jeden Tag. Auf und ab wie eine Achterbahn. Doch ich geh meinen Weg und das ohne Plan.
Chaos. Also das Ding ist, wir können stoppen. Und ich, wie gesagt, so, ich würde die Songs alle gerne zu Ende hören, aber das Ding ist, wenn wir dann jeden Song zu Ende hören, dann irgendwie kommen wir aus dem Flow raus. Ich finde es richtig, richtig krass. Auch ich bin sehr erstaunt, weil ich habe so viele Demos gehört in letzter Zeit und da beide Demos schon krass. Ich finde das Sample heftig. So, Radio Nord Sample habe ich, glaube ich, auch selber verwendet bei meinem Intro von Dings, ja klar.
Du hast es verwendet auf jeden Fall. Ich weiß
da ist natürlich anders verwendet. Sind nur die Chords, glaube ich, richtig krass. Ich finde ihre Stimme krass, ich finde auch den Vibe, also das ist komplett meine Musik. Also wenn ich das anhöre, das ist etwas, was ich persönlich hören würde, ich verstehe es 1 Million%. Ich finde es richtig geil. Ich glaube, das Einzige, was mir ein bisschen, so im Gegensatz zum Beispiel zum anderen Song, ich will nicht sagen, weniger gefällt, aber der Drill-Rhythmus ist halt für mich eine Sache, ich liebe Drill, ich höre auch privat, habe auch Drill-Songs gemacht und so weiter. Das einzige Ding ist, ich finde, man ist einfach mit dem Tempo, genauso wie man bei Techno-Songs ein bisschen damit limitiert ist, dass man immer redet über 3 Tage wach und zerfetzen und bla bla bla, ist der Flow bei Drill-Songs, ist man immer in diesem Drill-Flow, so weißt du. Und dadurch, dass ich diesen selber auch so eine Musik mache, habe ich diese Flows halt schon die ganze Zeit. Das ist jetzt für mich nichts komplett Neues, so weißt du. Die sind halt einfach Flows, die ich kenne. Aber Stimme halt sehr einzigartig. Also ist krasse Stimme, sie ist sehr hübsch, sieht gut aus, gute Ausstrahlung. Und auch die Stimmung, die sie rüberbringt, finde ich krass.
Punkte?
Auch finde ich Bombe. Also, Punkte, Musik, gebe ich 8,5, einen Punkt weniger als den anderen, einfach wegen diesem Rhythmus, weil ich es einfach aber nicht, weil ich es schlechter finde, sondern einfach, weil ich es für mich einfach schon zu viel kenne, weil ich selber aus der gleichen Tonne komme, sozusagen. Texte. Boah, es ist mir tatsächlich ein bisschen weniger hängen geblieben als beim vorigen Ding. Aber wahrscheinlich kommt es auch vom Flow, von einfach weil es schneller ist und so weiter. Gebe ich auch 8,5, gebe ich einen Punkt weniger.
Du bist sehr großzügig, Alter.
Aber ich finde es krass. Also ich finde es wirklich krass. Und du wirst doch sehen, dass ich nicht einer bin, der dann sagt, boah, Bombe, Bombe, damit sich alle Künstler freuen. Weil natürlich, ich habe sehr, sehr viel Empathie für ein Künstlerherz, 100%. Aber andererseits kann es auch Künstlern egal sein, was ich davon halte, weil ich bin nicht deren Zielgruppe so. Aber ich finde es ehrlich gesagt richtig gut. Und Look finde ich richtig, also Look ist für mich 14. Weißt du, was ich
meine?
Ja, Bro. Das ist aber, ich feiere das. Ich verstehe das. Ich verstehe die Kagul. Ich verstehe die Handschuhe. Ich verstehe dieses Ding. Einzige, was mir auf die Nerven gegangen ist, der Pop-Smoke-Tanz. Tatsächlich fällt es mir schwer, den zu sehen. So, weißt du, weil ich den einfach schon zu oft gesehen habe. Obwohl sie nur sehr galant kurz angetäuscht habe, das war nichts, weißt du, der komplette drin. Er war angedeutet, so weißt du.
Bräuchte
so,
man vielleicht mehr Hintergrundinfo auch. Ich meine, oft zieht sich ja sowas auch durch.
Ja.
Finde ich so Dinge, die man vielleicht beim ersten Mal irgendwie albern findet und dann irgendwie nach drei, vier Videos.
Ich sag's dir ganz ehrlich, einfach, weil ich es halt schon so viel gesehen habe, so weißt du. Und für mich so rein theoretisch Sachen, die ich einfach schon öfters gesehen habe, ist halt dann einfach dann, wo es mich nicht stört, wo ich nicht sage, scheiße, also ich würde sofort sagen, wenn ich sagen würde, ey, finde ich komplett behindert, aber es ist halt etwas, was ich einfach schon oft gesehen habe. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Ambra, da waren ganz viele Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Gar nicht, weißt du, was ich meine? Auch wenn das jetzt zum Beispiel im Auto, würde ich mir den Song mehr anhören als den letzten. Also 100%, den finde ich krass. Also ich finde das Sample überkrass, ich finde ihre Stimme richtig geil, es gibt mir ein richtig geiles Feeling. Ich habe, also sie hat genau dieses Berlin-Ding reingebracht, Purple Rain, Violett-Ding, das. Ich kenne auch die Orte, wo sie überall ist. Ich wohne selber in Berlin, das heißt, natürlich, weißt du. I do look.
Grüße gehen raus. Dann kommen wir zum
Look, dein Look.
Ach,
deine
mein
Look.
Mein, was ich vom Look halte?
Genau, du Look. Das war
Bruder, kurze. Das Ding ist, ich mag persönlich nicht so gern den Berliner Look. Also die ganzen Berliner, das ist mir ein bisschen zu...
Kannst du als Berliner sagen?
Sozusagen. Ja, und es ist halt auch nichts Neues, so, weißt du? Mhm. Aber es ist auch ein bisschen unfair, das jetzt zu sagen, weil oft entsteht so ein Look halt über 2, 3, 4 Visuals, Videos und so weiter, wo man dann auch Dinge im Zusammenhang halt sieht, so, weißt du? Also es ist jetzt nicht, es ist nichts Negatives, aber es bleibt auch nichts hängen. Mhm. So, weißt du, so ein Zwischending. Ich find's cool.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, irgendwie, was im Video war, was sie anhatte oder so, was ich special fand.
Ja, für mich ist dieser Kagul, Gasgarei, UK, Frankreich, Look, so finde ich Bombe. Aber ja,
okay. Ist aber auch wahrscheinlich das, was sie ausdrücken wollte.
Genau, und das ist halt, damit trifft sie mich, weil das ist halt auch das, was ich mag. So. Wenn man mich kennt mit Aboudi, wenn wir mit Kagul und Mütze und Sonnenbrille und Ding und das, wir sind gern verdeckt. Ich bin auch sehr gern verdeckt und deswegen ist cool. Also zwei Pros ist für mich... Ausstrahlung, sie von ihrer Künstler-Ding, vom Look und so, wie sie aussieht und so, richtig krass, heftig, krasse Stimme. Also ich würde sofort ihre Stimme sofort wiedererkennen. Ich glaube, Contra war vielleicht der Pop-Smoke-Tanz und der Drill-Rhythmus halt einfach so, weil das natürlich trotzdem Movement, trotzdem Berechtigung, alles Bombe, aber es ist halt für mich einfach eine Sache, die ich selber schon zu viel...
Nichts
Neues, aber es ist einfach, ich habe es selber zu viel gemacht, so irgendwo, weißt du, und ich höre es selber auch zu viel oder ich habe selber zu viel gehört, sagen wir so, das ist das Beste. Dadurch, dass ich selber so viel gehört habe, ist halt jetzt für mich ein Ding, was ich halt ganz oft gehört habe, so.
Dann, last but not least, wir bleiben in Berlin.
Jo.
La Cassette, jetzt weiß ich nicht, ob man das H&K oder H&K ausspricht, ich kann es dir nicht verraten, aber wir hören mal rein.
Ich hab getickt, da gab's doch kein Telegramm. Mussi hatte Schulden, guck, jetzt hat er keine Zähne dran. Mama, ich hab's geschafft, guck dir den Mercedes an. Ich bin auf der Straße hier ein Leben lang. Mein Bruder macht 10 Kisten am Tag fit. Liegestütze, Liegestütze, raus aus der Matrix.
Bombe. Ich fand auch vorhin letzte Line fand ich richtig geil.
Mehr Feinde als ein...
Ja, nee, weil er kam so von den Dingen Kino und ich dachte mir, okay, er reimt jetzt darauf, aber dann auf 18 die ganzen Dinge, war geil. Also, mein Ding ist, also natürlich, das ist weniger meine Musik, obwohl man denkt, durch meine Nähe zu 187 höre ich viel so. Also, sagen wir, von der Musik würde ich weniger geben ein bisschen. Wenn ich nur die Musik hören würde, würde ich weniger geben. Ich finde ihn dafür als Typ richtig gut. Also, ich finde sehr authentisch, sehr stabil. Ich sehe ihn und ich kaufe ihm das ab. Weißt du, was ich meine? Viel hast du Straßenrap, da geht es ganz, ganz viel darum, ob du dem Typen was abkaufst. Ich finde ihn Bombe. Ich finde den Typen vom Späti, seinen Kollegen, der sich bewegt, Bombe. Er hat einen sehr guten Tanz. Er soll bitte zu meinem Video auch kommen, sich so bewegen. Das ist wirklich Chaos. Wie gesagt, stabil, also sehr stabiler Straßenrap. Mich würde sehr interessieren, was Hardy Eldor davon hält. Hardy Eldor, wenn du das hörst, bitte, Bruder. Hör dir das an und sag, was du davon hältst, weil er ist für mich der, der genau bei sowas sagen kann, ob etwas gut ist oder nicht. Für mich ist das halt, Musik würde ich geben, dadurch, dass für mich wirklich nichts Neues ist oder nichts, was ich jetzt nicht kenne, würde ich eine 6 geben. Also 6 von 1 bis 10, nicht 6 ja. Scheiße sitzen, sondern so 1 bis 6, also über Durchschnitt, aber auf 6. Texte würde ich 7 geben. weil es halt vom Thema her natürlich Sachen sind, die ich einfach ganz, ganz, ganz oft gehört habe. Aber eigentlich hat er ja gute, das machen wir 8. Weil er hat keine Line, wo ich so war, so, ah, das schon wieder. Weißt du, was ich meine? So nicht so wirklich diese, ich habe keine Zeit, aber ich habe Rolex. Weißt du, so diese Sachen, weißt du? Es war trotzdem sehr frisch und Look würde ich ihm fast eine 10 geben. Ich feiere seinen Look extrem.
Ich feiere den auch, vor allem, weil er so ein bisschen unberechenbar ist. Also ja, ja. Er ist so mystisch.
Ja,
du
ist
weißt
ein
nicht,
Starrer.
Du weißt nicht, was dahinter. Der guckt so wie so ein Psycho in die Kamera, ja, ja. Weißt du, und du weißt nicht, ist das dahinter. Meint das jetzt ernst? Ist er so? Ist er nicht so? Weißt du, ist er der Ruhige? Ist er der wirklich hier,
ja,
der einen gibt? Und deswegen finde ich ihn extrem spannend. Ich mag immer Persönlichkeiten, wo du
voll
nicht raffst. Okay, wer ist das eigentlich?
Ja, nee. Bombe. Also ich finde auch vom Look, von der Attitüde und so richtig gut. Also Look 10 von meiner Seite. Heftiger Look. So, okay. Zwei Pros, zwei Contra. Wie gesagt, Pro ist der Look, ist alles Ding. Finde ich auch von den Lines her ist ganz witzig, so wie es performt, also Performance komplett Bombe. Contras ist für mich so eher so, dass dadurch, dass diese Musik, wenn ich es jetzt nur hören würde im Hintergrund, für Leute, die mit so einer Musik nichts zu tun haben, wäre jetzt, ob sie Cello und Abdi hören oder das hören oder noch was anderes, wäre für sie alles ein Sumpf. Das wäre jetzt nicht komplett raus aus dem Ding, was ist das jetzt für eine Musik? Also es ist Musik, die es einfach schon gibt, sozusagen, ja. Da ist halt das Contra daran so, aber ansonsten ist geil. Ich finde auch den Titel geil, La Cassette, die Kassette. Was ist La Cassette?
La Cassette, keine Ahnung, oder?
Okay.
Auch wie es geschrieben ist, absolut kein Plan, wie er drauf kommt.
Ah, ist La Cassette der Künstlername und
La Cassette, ja, ja.
Wahnsinnskünstlername. B-Steppert, Bombe, die Kassette. Vielleicht heißt es was anderes, aber es ist wirklich ein Chaos. Grüße an Abudi, bitte schau dir das an. Ich wette, Abudi wird diesen Namen noch mehr feiern als wir. La Cassette ist wirklich ein geiler Name. La Casquette.
Wenn du sagst, wir haben jetzt 3 Newcomer gehört und du sagst ja, dass du auch so ein bisschen mitbestimmen möchtest oder Einfluss darauf haben möchtest, ja, was in Zukunft in Deutschland gehört wird. A, interessiert mich, fokussiert sich das so ein bisschen auf diese Rap-Welt? Und B, ist es per se dann notwendig, dass jemand irgendwie kommerziell erfolgreich wird? Weil oft ist es ja so, dass wenn Trends musikalisch irgendwie so entstehen, dass es ja in der Nische passiert und erst Leute das so ein bisschen nischig machen, die wahrscheinlich nicht den Erfolg machen, aber den Sound sehr, sehr stark prägen, wo sich dann andere wiederum dran inspirieren und das dann groß machen.
Ja, man sagt ja immer, der Zweite wird richtig erfolgreich damit. Das weiß ich aber nicht, ob es stimmt. Also, kann ich nicht sagen. Also, wenn man davon ausgeht, der Zweite, der es jemals gemacht hat, dann halte ich das für übertrieben, dass es der Zweite ist. Vielleicht ist es auch der 35. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil die anderen Sachen ja gar nicht erfolgreich waren. Ich würde aber sagen, dass der, also zum Beispiel bei Rammstein gab es ja davor, ich würde sagen, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Laibach war vor Rammstein, bin mir nicht sicher. Somit würde es da stimmen. Es gab vor Nirvana bestimmt, keine Ahnung, von wem die kamen, Melvins oder was weiß ich was, die Grunge gemacht haben, die dann, wo dann, ja, weiß nicht, kann ich nicht sagen, ob es davor eine Nische geben muss. Doch, es muss eine Nische existieren, stimmt schon, damit man ein bisschen dieses Movement hat, was rausbringt. Bei uns mit Palmos Plastik war es halt das 187-Movement, was einfach diese Musik akzeptiert hat. Mhm. So, das war die perfekte Cola-Mentos-Mische, weil es gab 187. Bones hat immer schon ein bisschen Dancehall reingestreut und gesagt, ey, das gibt's und das finden wir gut und so weiter. Und dann kamen wir halt mit dem Dancehall-Ecke und es war die Basis da, also das Cola war da und wir haben das Mentos reingeworfen und dann gab's plötzlich alles zusammen. So.
Schöne Metapher wieder.
Genau, aber stimmt. Ansonsten, ja, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Für alles, was wir gerade gehört haben, würde ich sagen, für das Zweite gibt's schon eine Nische, also für Sira gibt's eine Nische, Leute, die das hören. Für Sechs, also Nische, gibt's Leute, die das hören. Für Sechs gibt's Leute, die das hören. Bei dem ersten Ding ist halt Pop, sozusagen. Da kann's jeder oder keiner sein. So, das hat einerseits ein Riesenpotenzial, aber andererseits auch das größte Risiko, dass gar nichts wird. So, das ist ein bisschen das Problem bei Pop. Es kann entweder riesig werden oder niemanden interessieren. Bei so Nischenmusik hast du immer die größte Wahrscheinlichkeit, dass zumindest ein bisschen jemanden interessiert, weil du eine Nische hast, weißt du? Und dann wirst du Leute haben, die quasi das hören und sich denken, wow, okay, es gibt gar nicht so viel, deswegen den höre ich jetzt auch mit, so, weißt du? Wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Cloud Rap, französischen Cloud Rap höre und man hört, keine Ahnung, PNL oder irgendwas, dann wirst du alle zwei, drei anderen PNLs, die es so gibt, wie DTF, keine Ahnung was, wirst du auch ein paar Lieder von denen hören, weil es gibt ja nur PNL, so, weißt du?
Und beschränkt sich das so, oder beschränken sich die Newcomer, die du suchst, oder die Artists, die du suchst, so auf diesen Rap-Kosmos, Hip-Hop-Kosmos? Oder sagst du, okay, wenn irgendwann, keine Ahnung, einer deutschen Country macht, würde ich auch?
Musik, die ich mag, also Country mag ich überhaupt nicht. So, ich mag fröhliche Musik allgemein eher nicht. So, ich mag eher tatsächlich Subkulturmusik, Subgenres mag ich eher mehr, ich persönlich. Ich mag auch mehr depressive, dunkle Musik als fröhliche Musik. Und verträumte Musik mag ich gerne, also Cloudy und so weiter. Aber ich habe eigentlich keine Grenze. Also mein Traum war eigentlich immer schon mal eine Grunge-Band zu produzieren, so eine Post-Grunge-Band. Ich finde halt jetzt inzwischen so reine Rock, also Rock, Indie-Rock-Musik wäre halt dann für mich dann auch schon langweilig, weil es zu viele andere Instrumente gibt. Aber so ein Artist, der ein bisschen angegrunged ist, würde ich schon sehr gerne machen. Und ich würde auch, keine Ahnung, so ein Techno-Ding würde ich auch sehen, sowas in die Richtung. Aber da kann ich halt als Produzent relativ wenig mitsprechen, weil die einfach dann mehr Erfahrung haben als ich. Deswegen würde ich da mich raushalten. Aber managen, warum nicht? Dann kann man wenigstens gratis Ibiza gehen, Alter. Dann wir Grüße an Robin Schulz an dieser Stelle. Grüße an Chris Brown, der uns überall reinbringt in Ibiza. Alter.
Ohne Scheiß.
Chris Brown, ja, nicht Chris Brown, der Tänzer, sondern Chris Brown, der Musikmanager.
Ah, es gibt Musikmanager, der Chris Brown hat.
Ja, in elektronischen Musik, der ist der Manager von Artbart. Grüße an Sasanik, Grüße an Chris Brown, die uns auf jeden Fall schon oft in gute Clubs reingecheckt haben, ohne dass wir irgendwie Probleme bekommen haben.
Raff, wir haben auch ein paar Community-Fragen bekommen und ich lese dir mal eine vor.
Jo.
Hi Raff, ich habe eine Frage an dich und zwar: Wie schaffe ich das, mein Ikigai zum Beruf zu machen und damit Geld zu verdienen, ohne mich gleich selbstständig zu machen? Freue mich auf eine Antwort von dir.
Ohne mich, zu wenige Informationen irgendwie. Also, wie schaffe ich es, mein Ikigai zum Beruf zu machen, ohne mich selbstständig zu machen?
Genau, die Frage kam von Maxine. Ich weiß nicht, ob die Frage jetzt so deep gemeint ist, ob du da so deep reindiven musst, aber was wäre dein Weg? Ich meine, für mich, wenn ich die Frage jetzt dir mal erstmal abnehmen kann kurz und was dazu sagen darf.
Boah, ich verstehe sie nicht. Also ich verstehe das mit dem Selbstständigwerden nicht. Also selbstständig in Form von nicht angestellt.
Ich glaube, diese Person, also es geht um die Maxine, die Frage gestellt hat. Ich glaube, es geht darum, wenn ich die Frage jetzt richtig interpretiere, dass sie wahrscheinlich angestellt ist, irgendwo arbeitet, vielleicht eine andere Leidenschaft hat, ja, etwas, was sie liebt und worin sie gut ist.
Sagen wir Klavier spielen. Sagen wir Klaviere bauen. Sagen wir, sie liebt Klaviere bauen.
Okay, sie liebt Klaviere bauen und arbeitet beim Mediamarkt.
Sagen wir Baumarkt.
Baumarkt. Arbeitet im Baumarkt. Ja. Okay, hat einen 9-to-5-Job und sie wird gern Klaviere bauen und möchte das ja zu ihrer Berufung machen, zu ihrem Ikigai. Das heißt, ihr Ikigai ist eigentlich noch nicht vollständig, von daher muss man das so sagen.
Okay.
Und sie wird damit gerne Geld verdienen. Was würdest du dieser Person raten?
Naja, erstens mal es zu genießen, dass sie ein Hobby hat neben ihrem Job, was sehr, sehr gut ist, weil manche Leute sich ihr Hobby zum Beruf machen, haben danach kein Hobby mehr und das ist manchmal ein Problem. Und deswegen erstmal natürlich das Hobby so viel machen, wie es geht. So. Und ich würde aber tatsächlich, es kommt auch auf das Alter an, wenn jetzt stehen würde Maxine 45, dann würde ich sagen, lass dein Hobby Hobby. Kommt also, beziehungsweise außer es gibt wirklich einen relativ realistischen Weg, damit wirklich viel Geld zu verdienen, bleib in deinem Ding und behalt es einfach als gutes Hobby. Wenn jetzt steht 22, 23, Ende 20, also irgendwie so noch, dass sie wirklich Zeit hat, sich auch wenn es nicht klappt, dann nochmal umzuorientieren, würde ich sagen, alles auf eine Karte. Also wenn sie jetzt zum Beispiel da bei Baumarkt ist und sie will selber Klaviere bauen und es ist ihre große Leidenschaft und sie will es unbedingt machen und sie ist Mitte 20 oder sie hat auf jeden Fall genug Zeit, sich danach nochmal umorientiert für was anderes, würde ich komplett alles auf eine Karte setzen. So, ich würde mir einen sehr, sehr guten Plan machen, immer bevor ich aufhöre. Also wirklich einen realistischen Plan. Also nicht so, ja, ich baue mal paar Klaviere und dann schaue ich und dann fange ich an mit Leuten zu reden, sondern du musst ja schon ein Klavier gebaut haben, wenn du an dem Punkt bist, wo du dich selbstständig machen willst damit. Das heißt, du hast ja dann schon mal ein bestimmtes Feedback, sind meine Klaviere überhaupt gut? Wenn du mit deinem Klavier zu Steinway gehst und zu Yamaha oder was und du sagst, hier, das sind meine Klaviere und er sagt, boah, Bombenklaviere, also wir würden dir auf jeden Fall 5 Klaviere abnehmen im Monat. Ja, und du weißt, du machst mit deinen 5 Klavieren 1.500 € im Monat, dann hast du ja schon mal eine gewisse Security, weißt du, dann weißt du ungefähr, okay, du fällst jetzt nicht komplett vom Stuhl. Ja, das bedeutet, dann würde ich sagen, Abbruch und los geht's, weil dann hast du eine gewisse Sicherheit, du kannst irgendwie damit ein bisschen Geld verdienen und du kannst dich voll rein investieren und wirst vielleicht der größte Klavierbauer der Welt. Bombe. Wenn du nebenbei die ganze Zeit im Baumarkt arbeitest und danach dann am Abend manchmal vielleicht so kaputt bist, dass du dann nochmal ein Klavier baust und so weiter, wirst du nicht die Zeit haben, dich so zu investieren, dass du wirklich der Krasseste wirst in der Domäne. Deswegen, Masterplan machen, Ziel anvisieren sozusagen und dann alles auf diese Karte setzen. Aber nur, wenn es ein wirklich guter Plan ist mit wirklichen perspektivischen Chancen.
Nische suchen.
Ja.
4- bis 9-Jährige bauen.
Ja, vielleicht, aber vielleicht hat sie halt so ein krasses Klavierbautalent, dass sie einfach wirklich zu Steinway geht und die sagen, boah, ey, Naturtalent in den Klavieren, so, weißt du, was ich meine? Ja, geil.
Also, wie gesagt, vielleicht werden wir so ein paar Fragen immer einstreuen.
Ja, und diese Rubrik sollten wir nennen Therapie nach der Folge, weil das ist auch cool für meine alten Fans, weil Therapie vor dem Album, Therapie nach dem Album, damit es auch ein Raf Camora Podcast bleibt und die Leute sich gut fühlen dabei, ist das Therapie nach der Folge immer.
Finde ich top.
Okay, ab jetzt passt.
Finde ich top. Ja, und sonst, was bleibt zu sagen? Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube,
voll.
Es gibt passend zum Podcast noch eine Playlist,
ja.
Die du so ein bisschen füllen willst.
Genau. Wirst. Werde ich, ja. Das war auch noch so eine Idee, die wir uns im Vorhinein. Natürlich sind wir jetzt nicht hier in dieses Studio reingegangen, waren davor Golf spielen und haben uns gedacht, okay, was machen wir? Mach mal. Golf spielen, mach mal. Essen gehen und dann machen wir Podcast. So, weißt du, sondern...
Viele kluge Menschen haben sich ein paar Gedanken gemacht.
Genau, und wir auch im Flugzeug auf dem Flug hierher, haben wir uns auch Gedanken gemacht, was können wir machen. Deswegen dachten wir uns auch, ey, vielleicht machen wir auch eine Playlist dazu. Vielleicht ziehen wir es durch, vielleicht machen wir es dann auch nicht, weil es unnötig ist.
Ja. Es war ein guter Anfang, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Voll, mir auch, richtig viel Spaß. Ich würde jetzt direkt sogar noch eine Folge machen.
Und dann, ja, danke fürs Zuhören und... Danke. Bis ganz bald.
Bis bald beim Dark Zen Podcast. Wir sehen uns. Unser Dark Zen Podcast wird gesponsert bei ESN Elite Sports Nutrition.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.